Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Donald Trump hat jetzt im Fernsehsender ABC davon gesprochen, eine Mauer aus Menschen zu bauen, um eine, Zitat, Invasion der USA zu verhindern. Das würde man nicht wollen. Kurz vor den Kongresswahlen schürt der US-amerikanische Präsident kräftig die Angst vor Einwanderern, aktuell vor denen aus Mittelamerika. Er will jetzt noch mehr Soldaten in Richtung Grenze schicken, 15.000 nämlich. Aber die Geflüchteten aus Mittelamerika, die lassen sich davon überhaupt bis gar nicht beeindrucken. Denn das, was die hinter sich lassen in ihrer Heimat, das treibt die wirklich an. Auch wenn es schwierig werden wird, die rund 2.500 Kilometer zu Fuß zur amerikanischen Grenze zurückzulegen.
Viele, muss man sagen, gehen tatsächlich relativ naiv an diese Reise heran, haben keine Vorstellung davon, wie weit das tatsächlich entfernt ist, wie gefährlich dieser Weg auch ist. Und gleichzeitig lassen sie aber Zustände hinter sich, die ihnen oft keine andere Wahl als die Flucht möglich machen.
Das ist Moritz Krawinkel von der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Und der war bei dieser großen Gruppe von Geflüchteten. Er hat mit ihnen gesprochen und kann uns im aktuellen Update erklären, was die Menschen so unerschütterlich macht. Ihr hört den Podcast vom Update am Donnerstag, den 1. November. Ja, das ist kein gutes Gefühl, in einem Unternehmen zu arbeiten, das offenbar nicht genug tut gegen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, denen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird. Viele Google-Angestellte gehen ja deshalb heute beim Google Walkout auf der ganzen Welt auf die Straße, um dagegen zu protestieren und natürlich auch, um etwas zu bewegen. Google ist da wohl kein Einzelfall. Das scheint in großen Teilen der Tech-Branche vorzukommen. Sexuelle Übergriffe, so schätzt es unser Korrespondent aus San Francisco, Markus Schuler, ein. Und er benennt auch einen Grund dafür.
Man spricht auch von einem Boys Club, einem jungen Zirkel, einem jungen Verein, wo man sich untereinander die Millionen zuschustert. Und das ist vor allem ein Problem der kleinen Startups, weniger der großen. Aber wie man im Falle von Google sehen kann, hat sich dort offenbar auch viel Unmut über die Jahre angestaut.
Worum es den Google-Mitarbeitern geht mit ihrem Protest, auch das ist ein Thema bei uns. Und wir sprechen über Schimmel im Netz. Und zwar im Orangen- oder Mandarinennetz. Kommt leider immer wieder vor, gerade jetzt, wo wieder Saison ist für die Zitrusfrüchte, ne? Wie ihr das vermeiden könnt, geht eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Tipps und Tricks bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Seit Wochen ist ja eine große geschlossene Gruppe von Geflüchteten aus Mittelamerika unterwegs in Richtung USA. Rund 7.000 bis 10.000 Personen sollen es sein. Da schwanken die Angaben ein wenig. Um zu verhindern, dass diese Gruppe ihren Weg in Richtung USA fortsetzen kann, will Donald Trump jetzt nicht mehr nur 5.200, sondern direkt 15.000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko positionieren. Um das mal zu vergleichen, das entspricht ungefähr der US-Truppenstärke in Afghanistan. Moritz Krawinkel von der Hilfsorganisation Medico International war im letzten Camp, das die Geflüchteten aufgeschlagen haben, in Juchitán in Mexiko. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, ob sich die Menschen, die da unterwegs sind, eben zur US-amerikanischen Grenze, eigentlich beeindrucken lassen von diesem Aufgebot an Soldaten.
Das beeindruckt sie überhaupt nicht. Sie bekommen das mit. Allerdings ist die Lage eben so in den Camps und auf der Karawane, dass sie so mit den alltäglichen Dingen beschäftigt sind, von einem Ort zum nächsten zu kommen, dass die mexikanische Grenze eben tatsächlich immer noch 2.500 Kilometer weit weg ist und das in den Hintergrund rückt vor den Bedürfnissen des Tages. Gleichzeitig haben die Menschen ein unglaubliches Gottvertrauen da rein, dass sich das schon fügen wird. Honduraner sagte uns, wir stehen über dem, was Trump sagt, denn das letzte Wort hat Gott. Und mit dieser Einstellung sind die bislang relativ weit gekommen, muss man sagen.
Haben die Menschen, die jetzt eben auf dem Weg sind in Richtung USA, haben die denn eigentlich eine Vorstellung davon, was dann mit ihnen passiert an der Grenze?
Nein, das haben sie nicht. Sie haben zum Teil Hals über Kopf ihre Häuser und ihre Liebsten in Honduras, El Salvador oder Guatemala zurückgelassen und sich auf diesen Weg gemacht, oft nicht mehr mit dem, als was sie am Leib tragen. Trump und die US-mexikanische Grenze ist weit weg. Sie haben eigentlich keine Vorstellung. Viele, muss man sagen, gehen tatsächlich relativ naiv an diese Reise heran, haben keine Vorstellung davon, wie weit das tatsächlich entfernt ist, wie gefährlich dieser Weg auch ist. Und gleichzeitig lassen sie aber Zustände hinter sich, die ihnen oft keine andere Wahl als die Flucht möglich machen.
Was mich immer so ein bisschen stutzig macht, Donald Trump spricht ja immer von Caravan, Sie sprechen und schreiben auch von Karawane. Trifft es dieser Begriff eigentlich wirklich für die Menschen, die da unterwegs sind?
Karawane trifft es nur so halb. Viele hier sprechen von einem Exodus. 294.000 Menschen haben im vergangenen Jahr Guatemala, Honduras und El Salvador verlassen und in den benachbarten Ländern und den USA eine Anerkennung als Flüchtling beantragt. Das sind unglaubliche Zahlen für diese kleinen Länder. Entsprechend kann man schon von einem Exodus tatsächlich sprechen. Mit dem Begriff Karawane verbindet man natürlich ein etwas romantisiertes Bild, dass es absolut nicht ist. Die Menschen entkommen dem Elend und sind hier im absoluten Elend unterwegs. Gleichzeitig haben sie ein Ziel vor Augen, das schon auch in dem, wie sie darüber sprechen, oft biblische Zitate nahelegt. Und dann ist der Begriff sowohl von Karawane als auch Exodus treffend.
Herr Krawinkel, was machen Sie jetzt eigentlich dort im Moment? Also klar, Sie beobachten die Lage. Sie können uns jetzt hier im Deutschlandfunk Nova darüber erzählen. Aber was ist Ihre Aufgabe konkret vor Ort?
Ich bin in Mexiko, um unsere Partnerorganisation, eine Migrantenorganisation in Mexiko-Stadt zu besuchen, die derzeit mit einer anderen Karawane im Land unterwegs ist, nämlich mit einer Karawane von Müttern verschwundener Migranten und Migrantinnen aus Mittelamerika, die in verschiedenen Städten Aufklärungsarbeit leisten und die ihre Angehörigen tatsächlich suchen. Diese Organisationen haben am Wochenende einen Kongress, auf dem es um die weltweite Vernetzung ihrer Organisationen geht, zum Thema der verschwundenen Migrantinnen und Migranten. Und von Mexiko-Stadt habe ich jetzt einen Abstecher nach Juchitán gemacht, um hier einen Eindruck von vor Ort zu bekommen, wie die Situation der Menschen ist, die hier den Weg nach Norden eingeschlagen haben.
Was ist denn überhaupt Ihr aktueller Eindruck von diesem Camp, in dem Sie jetzt gerade sind, das Sie gerade besucht haben?
Das Camp wurde heute Morgen oder noch in der Nacht abgebrochen. Die Menschen sind weitergezogen in Richtung der Stadt Oaxaca und in Richtung eben der mexikanischen Hauptstadt Mexiko DF. Die Bedingungen in diesem Camp waren erstmals so, dass eine Stadtverwaltung sich wirklich gekümmert hat, Wasser zur Verfügung gestellt hat, es einen Sanitätsdienst gab und die Leute den Tag Auszeit von dieser langen Wanderung, die sie da machen, genutzt haben, um zu erholen, um ihre Blasen zu pflegen und ja einfach mal auszuruhen von den Strapazen dieser Reise. Da sind Schwangere dabei, da sind Menschen mit Amputationen dabei, da sind Familien dabei. Uns wurde gesagt, es sind ungefähr 1.000 Kinder in dieser etwa 7.000 Menschen umfassenden Gruppe. Also die brauchen tatsächlich jede Ruhe, die sie kriegen können.
Das heißt insgesamt, was hatten Sie jetzt für einen Eindruck von den Menschen, die jetzt in diesem Camp sind, also vor allen Dingen so gesundheitlich?
Alle hatten Erkältungen und kleinere Krankheiten, weil sie in den letzten Tagen und Nächten vor allen Dingen auf dem nassen Boden schlafen mussten. Der Tropenregen hat regelmäßig die Camps unterwegs unter Wasser gesetzt. Aber das bricht nicht die Entschlossenheit der Menschen. Es ist ihnen einfach vollkommen klar, dass es kein Zurück mehr gibt. Sie entkommen erbärmlichen Lebensverhältnissen, die ökonomisch nicht tragbar sind für sie, und für viele kommt eine tatsächlich konkrete Bedrohungen durch die gewalttätigen Jugendbanden dazu, die sich vor die Entscheidung stellt, zu gehen oder tatsächlich umgebracht zu werden, im Zweifelsfall.
Also vor den Jugendbanden in ihrer eigentlichen Heimat.
Genau. Also das haben wirklich viele erzählt, dass es die beiden ausschlaggebenden Gründe sind, die ökonomische Situation und eine konkrete Bedrohung ihres Lebens, die sie dazu bringen, sich auf diesen so beschwerlichen Weg zu machen. Und die aber so entschieden sind, das durchzuziehen auch.
Bekommen die denn eigentlich Unterstützung?
Es gibt gerade in Chiapas und Oaxaca eine unglaubliche Solidarität, haben die Menschen uns erzählt. Sie bekommen Geld geschenkt, sie bekommen Wasser und Essen gereicht, wenn sie mit ihrer Karawane vorbeiziehen oder in den Camps sind. Das hat die alle sehr beeindruckt und man spürt die Dankbarkeit der Menschen für diese Hilfe unterwegs, die wahnsinnig wichtig ist, glaube ich, für die, die ja alles verloren haben, muss man sagen, und sich auf den Weg gemacht haben.
Ja, und offenbar ist eben alles besser als zu bleiben. Die Flucht aus Mittelamerika und wie es den Menschen geht, die sich eben auf den Weg gemacht haben in die USA. Einblicke habt ihr bekommen von Moritz Krawinkel von der Hilfsorganisation Medico International.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich sitze heute nicht an meinem Schreibtisch. I walked out. Ich bin rausgegangen, damit sich wirklich etwas ändert. Das haben heute Google-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, weltweit. Die Aktion nennt sich Google Walk Out, bei der von Tokio über Zürich, Berlin und New York Angestellte protestiert haben, weil sie nicht einverstanden sind damit, wie Google mit den Opfern von sexueller Gewalt im Unternehmen umgeht. Markus Schuler, das ist unser Korrespondent im Silicon Valley, der hat den Google Walkout für San Francisco mal ein bisschen beobachtet für uns. Markus, wie ist die Aktion heute abgelaufen?
Ja, tausende Googler, du hast es ja schon gesagt, haben sich heute aus ihren Büros verabschiedet. Googler, so nennen sich die Google-Mitarbeiter selbst, die wollen um 11.10 Uhr ihre Büros verlassen. Hier ist es jetzt 10.45 Uhr am Vormittag und am Hauptsitz in Kalifornien, in Mountain View, das ist gerade mal 10 Kilometer von mir um die Ecke, dort findet die Aktion erst noch statt. Aber was man eben via Twitter lesen konnte, haben viele Mitarbeiter mitgemacht, weltweit, in Zürich, in Dublin, in Berlin und vor 3 Stunden auch an den großen Google-Standorten in New York.
Dann lass uns noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern. Es gibt einen sogenannten 5-Punkte-Plan. Was beinhaltet der?
Genau, dieser 5-Punkte-Plan, der sieht so aus, dort fordern mehrere Google-Mitarbeiterinnen, dass zum Beispiel die Bezahlung angeglichen werden soll, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch den unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Sie verlangen mehr Transparenz, wenn es um die Gehälter in dem Konzern geht und sie wollen einen jährlichen öffentlichen Bericht über Missbrauchsfälle haben. Außerdem fordern sie eine Stelle im Unternehmen, an die man sexuellen Missbrauch anonym berichten kann und der soll dann nicht durch ein Schiedsgericht verhandelt werden, wie das im Augenblick der Fall ist. Und die Gleichstellungsbeauftragte von Google, die solle künftig direkt an den CEO, also an den obersten Boss, das ist Sundar Pichai, berichten dürfen.
Und der ist ja auch, glaube ich, diesem Google Walkout gegenüber sehr offen. Ich glaube, der unterstützt das, ne? Wie groß ist das Problem denn bei Google überhaupt?
Also, dass er das unterstützt, das ist ein Zeichen für die Unternehmenskultur bei Google, die schon immer sehr, sehr offen war. Aber da gibt es natürlich ein dickes Problem. Das ist die Gleichberechtigung, ein viel diskutiertes Thema bei Google. Nur 31% der 94.000 Mitarbeiter sind nämlich Frauen. Im Silicon Valley liegt der Frauenanteil zumindest bei den großen Tech-Unternehmen bei rund 40%. Und nur 26% der Führungskräfte bei Google sind Frauen. Das ist ein Grund, weshalb die Mitarbeiter protestieren. Besonders sind sie aber sauer, dass Andy Rubin, das ist der Erfinder des Android-Betriebssystems, vor 4 Jahren einen Abschiedsbonus von $90 Millionen gekriegt hat, obwohl ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Und das hat das Fass sozusagen zum Überlaufen gebracht. Und das ist auch der Grund, weshalb heute hier vermutlich viele protestieren werden.
Sexismus, Rassismus, Belästigung, sind das denn jetzt generell Probleme in der Tech-Branche oder ist Google dann Einzelfall?
Google ist da kein Einzelfall. Ich würde eher sagen, es ist eher ein Problem der kleinen Start-ups, denn die Tech-Branche ist eine Männerindustrie und das ist so eine Art Teufelskreis. Die Investoren bestehen meist nur aus Männern und die entscheiden dann darüber, welches Start-up gefördert wird. Man spricht auch von einem Boys Club, einem jungen Zirkel, einem jungen Verein, wo man sich untereinander die Millionen zuschustert. Und das ist vor allem ein Problem der kleinen Start-ups, weniger der großen. Aber wie man im Fall von Google sehen kann, hat sich dort offenbar auch viel Unmut über die Jahre angestaut.
Google-Angestellte sind heute weltweit auf die Straße gegangen, um zu protestieren beim Google Walkout. Markus Schuler, unser Korrespondent im Silicon Valley, hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollte euch heute irgendwann noch mal langweilig werden heute Abend, dann kann ich euch was empfehlen. Und entweder lacht ihr so richtig krass darüber ab oder ihr denkt, sorry Leute, meinen die das ernst? Kann auch sein, dass beides parallel passiert. Es geht um ein Video von Frankfurt Main Finance e.V., das ist ein Lobbyverband, und die wollten gerne Werbung machen, und zwar für die Stadt Frankfurt. Denn wegen des Brexits überlegen sich im Moment viele Finanzinstitute, die ihre Filialen in London hatten, mal gucken, vielleicht sollten wir besser mal woanders hingehen. So, und Frankfurt könnte eben ein guter Ort sein. Und um das rauszuarbeiten, um Bankern aus London zu zeigen, wie megamäßig Frankfurt ist, gibt es so eine Art Image-Video. Heißt In Love with Frankfurt. So, und das Video geht also raus und danach kommt, bam, der Shitstorm. Mein Lieblingskommentar zu der ganzen Aktion: The word Fremdschämen was invented for this video. Was ist schiefgelaufen und was hätte man wohl besser machen können? Unser Reporter Stefan Beuting hat die Antworten.
Eine Bar. Am Tresen treffen sich ein Mann und eine Frau.
Can I offer you a drink?
Sure. Thanks. I'm Natalie.
Nice to meet you.
Eine Dating-Szene. Aber irgendwas ist anders. Der Typ, der ist nicht in dem Sinne nur ein Typ. Der Typ baggert vielmehr als Stellvertreter für einen Finanzstandort.
The name is Fürth. Frankfurt.
In der gezeichneten Geschichte erleben wir nun, wie klischeebehaftet Nathalies Blick auf Deutschland, auf Frankfurt ist.
Not open-minded, no culture, boring, terrible food.
Und Frank so? Das ist der Auftakt für Frank, einen ganzen Sack toller Sachen, die er über Frankfurt weiß, über ihr auszuschütten.
Check this out.
Ja, wir haben das ausgecheckt. Und auch viele Leute in Social Media. Häufigste Begriffe dort? Embarrassing, peinlich und Fremdschämen. Und die Frage von Bernd Gantner. Zitat: Welcher Komplettversager hat das in Auftrag gegeben? Der Frage sind wir nachgegangen und haben beim Verein Frankfurt Main Finance angerufen.
Dieses Video, von dem wir jetzt sprechen, war ein Experiment des Social Media Teams, das wir nach vielen Kriterien geprüft haben, um gezielt eine junge Zielgruppe zu erreichen.
Erreicht ja. Da mag Ralf Witzler recht haben, aber amused not so much. Der Clip hat es sogar ins Fernsehen geschafft, weil er auf viele so unfreiwillig komisch wirkt.
Da sehen Sie mal die Relevanz, das beschäftigt die Menschen einfach.
Christiane Brandes, Expertin für Kommunikation. Sie berät Unternehmen, wie die sich in digitalen und sozialen Medien darstellen, und hat sich das Video angesehen. Den Shitstorm hält sie für begründet. Zunächst mal, weil der Stil, dieses holzschnittartig gezeichnete, zwar für Erklärvideos gut geeignet sei.
Aber nicht, wenn man emotional Menschen davon überzeugen will, dass Frankfurt eine tolle Stadt ist und was man da unbedingt hinziehen muss. Abgesehen davon sind diese Erklärvideos auch schon ein bisschen altmodisch und ein bisschen durch. Das ist so 2000er.
Für die Zielgruppe Londoner Banker, sagt sie, dürfte die Geschichte etwas ausgefeilter sein.
Das wirkt relativ billig. Die kann man für 5000 Euro mit einer Adobe-Software erstellen. Und dieses Billige passt nicht so richtig gut zu Investmentbanker, die mehrere Millionen mit Glück im Jahr verdienen.
Wie hoch war denn das Kampagnenbudget?
Das Kampagnenbudget war 5000 Euro plus ein bisschen.
Das Problem, was viele im Netz und auch Christiane Brandes haben: diese merkwürdige Mann-Frau-Verteilung, in der er ihr erstmal die Welt erklärt.
Damit ist das so ein Erzählmuster, was eine Mann-Frau-Beziehung aus früherer Zeit, aus den 1900er Jahren darstellt, aber wie es heute eigentlich nicht mehr sein sollte. Dass ein Mann eine Frau totredet, zu dir nachgibt und sagt, alles gut.
But still, aren't you really provincial?
What? Do I look like a farmer?
Nee, nicht wie ein Farmer. Aber vielleicht wie jemand, der trotzdem genau die Vorurteile von Deutschen bei Londoner Bankern bestätigt, die er ausräumen möchte.
Ja, ich treffe Londoner Banker regelmäßig und sie kommen natürlich aus London, einer Weltstadt.
Robert Halver ist Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank in Frankfurt. Er hofft, dass der Finanzplatz Frankfurt gestärkt aus dem Brexit hervorgeht. Sieht aber die große Herausforderung.
Wenn dann andere Standorte kommen wie Paris, die dann im Stadt Appleboy Champagner bieten, dann weiß man natürlich auch, dass hier der Vorteil in Paris durchaus vorhanden ist.
Halvers Vorschlag? Lieber ein paar Hard Facts und Zahlen in den Vordergrund stellen. Sowas wie niedrigere Immobilienpreise oder weniger Stau zum Beispiel.
zu sagen, so, ich komme bitte nach Frankfurt, wir essen grüne Soße, trinken Appleboy und ansonsten besteigen wir unsere Hochhäuser. Das ist zu wenig.
Das sind Salespeople. Und die können natürlich mit so holzschnittartig produzierten Geschichten gar nichts anfangen. Das empfinden die als Unterniveau, weil wenn die verkaufen, dann ist wirklich viel Spaß dabei, viel großzügige Gesten. Und natürlich geht man 100% auf den Kunden ein und schmeichelt ihm und sorgt dafür, dass er sich wohlfühlt. Man weiß alles über diese Person und geht 100%ig auf die Person ein. Und da muss man gar nicht selber erzählen, wie toll man ist.
Ralf Witzler und der Frankfurt Main Finance e.V. haben sich fest vorgenommen, sich vom Shitstorm nicht umpusten zu lassen. Allein das ist aber schon wieder gesprächswertig. Die Stadt Frankfurt wird die miesen Bewertungen sicher überleben. Die Banker kotzt es eh nicht. Und die Reichweite, die wäre bei einem smarteren Video wahrscheinlich kleiner gewesen. Ganz schön clever, dieser Frank Furth.
Cheers to us.
Prost.
Also, wenn ihr mal lachen wollt oder gucken, was ihr vielleicht besser gemacht hättet, zieht euch bitte gerne nochmal dieses Video rein. Fremdschämen am Main, ein Werbevideo für die Stadt Frankfurt, bringt leider nicht das rüber, wozu es eigentlich mal gedacht war, nämlich Frankfurt richtig fett und attraktiv für Investmentbanker zu präsentieren. Stefan Beuting, unser Reporter, hat sich angeguckt, woran das Ganze gescheitert ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und allein dafür muss man ja schon Fan sein vom Herbst und Winter. Man nimmt bestimmte Aromen wieder viel, viel intensiver wahr. Ah, so dieser ganze Duft von Zimt, Anis, Streichhölzer, Schwefel, muffiges Laub und on top dieser Duft nach Orange oder Mandarine, Clementine. Wenn man die schält, dann schießen einem so diese ätherischen Öle in die Nase. Ich finde es einfach großartig. Weniger großartig, man packt die Dinger aus dem Netz und mittendrin sind dann so zwei oder drei verschimmelte. Ne? Ja, man kann das leider vorher im Supermarché nicht so richtig gut sehen und erkennen. Wie ihr es aber trotzdem ungefähr hinbekommen könntet, damit die zu Hause nicht weiter vor sich hinschimmeln, das kann euch unser Reporter Sebastian Rams sagen. Also Sebastian, warum schimmeln zum Beispiel Mandarinen gefühlt relativ schnell?
Also das hat wirklich mehrere Ursachen. Wichtig ist bei dem Thema Zitrusfrüchte allgemein die grundsätzliche Unterscheidung, ob du jetzt Bioware oder eben konventionell hergestellte Zitrusfrüchte gekauft hast. Bleiben wir mal bei den Biofrüchten. Die verderben wesentlich schneller, in der Regel innerhalb einer Woche, weil die nicht mit konservierenden Pflanzenschutzmitteln und Mitteln zur Schalenkonservierung behandelt werden dürfen. Deswegen sind Biofrüchte oft auch etwas kleiner oder haben so kleine braune Narben. Mhm. Das ist aber, solange die Schale dabei intakt bleibt, überhaupt nicht schlimm. Und die Schale, natürlich ohne Schimmel, die kann man dann auch bedenkenlos mitessen oder, was man ja auch gut machen kann, zum Kochen verwenden.
Ja, oder backen oder so. Ne?
Genau.
Ja, und das sollte ich bei konventionell hergestellten Zitrusfrüchten dann aber lieber sein lassen.
Unbedingt, denn Zitrusfrüchte aus konventionellem Anbau, die stehen unter Dauerbeschuss von Chemikalien. Die wären während der Reifezeit am Baum mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Nach der Ernte kommen dann verschiedene Anti-Schimmelmittel zum Einsatz, mit denen die Schale behandelt wird. Also von mindestens zwei dieser Stoffe ist bekannt, dass sie Übelkeit und Erbrechen hervorrufen können, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Und eine Chemikalie wird von der amerikanischen Umweltbehörde sogar als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Damit aber nicht genug. Durch einen Waschvorgang bei der Weiterverarbeitung der Früchte verlieren die nämlich ihre natürliche Wachsschicht. Und deswegen gibt es dann einen neuen künstlichen Schutzüberzug, zum Beispiel mit Montansäure-Ester. Und jetzt lecker, der wird auch aus Braunkohle gewonnen.
Ja, das klingt nicht besonders appetitlich. Nee. Aber auf der anderen Seite, halten die konventionellen Früchte dafür auch länger oder nicht?
Ja, das in der Regel schon. Aber viele Prozesse beim Anbau und der Verarbeitung sind natürlich automatisiert. Und da kann es auch immer wieder passieren, dass eine Frucht eben weniger dieser tollen Mittelchen abbekommen hat, früher schimmelt und die anderen Früchte im Netz dann mit Schimmelsporen so regelrecht infiziert. Das ist dann die bekannte Schimmelmandarine, schön in der Mitte drin aus unserem Einkaufsnetz. Mhm. Aber auch wenn alle Früchte gleichmäßig behandelt wurden, sind, kannst du einen riesigen Fehler machen, sagt Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Also nicht in den Kühlschrank. Viele denken ja, im Kühlschrank hält sich alles länger, aber das ist bei Südfrüchten nicht so. Die sind empfindlich, kälteempfindlich, feuchtigkeitsempfindlich. Das wäre also der falsche Weg. Also möglichst trocken lagern und eben auch relativ kurzzeitig verbrauchen. Also jetzt nicht denken, ich habe Zitronen gekauft und die kann ich drei Wochen jetzt in der Küche liegen lassen. Also so ist das nicht. Dann hat man immer ein Schimmelrisiko, weil Zitrusfrüchte sind sehr anfällig dafür.
Ja, also nicht mehr kaufen, als man für ein bis drei Tage, würde ich mal sagen, braucht, lieber einmal eben öfter einkaufen gehen und nicht zwei Netze unbedingt auf einmal kaufen, nur weil die gerade im Angebot sind. Dafür sind Zitrusfrüchte von Natur aus einfach zu empfindlich und wenn sie dann vorzeitig schimmeln, zahlst du eh nur drauf. Eine Ausnahme, die gibt es aber. Orangen sind die einzigen Zitrusfrüchte, die sie 6 Grad im Kühlschrank ziemlich gut vertragen.
Okay. Kann ich denn schon beim Einkauf darauf achten, dass meine Zitrusfrüchte dann möglichst lange vom Schimmel verschont bleiben? Was könnte ich da machen?
Ja, das kannst du. Die Farbe hilft dir beim Einkauf als Orientierung allerdings eher wenig weiter, denn auch grüne Früchte, das wusste ich bisher nicht, können schon reif und ganz genauso süß sein wie die mit orangener Schale. Da ist nämlich die Farbe Orange nur ein Indikator dafür, dass in den Anbaugebieten zwischen Tag und Nacht relativ hohe Temperaturunterschiede geherrscht haben. Denn vor allem diese kühlen Nächte sind für die optimale Ausfärbung nötig. Was aber wirklich hilft, das weiß Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Wenn man in Netzen kauft, würde ich mir immer das Netz von allen Seiten angucken, denn das kann immer mal sein, dass die untere versteckte oder die in der Mitte schon von Schimmel befallen ist. Man kann auch Zitrusfrüchte ja einzeln kaufen, dann entgeht man diesem Problem und sie zu Hause eben auch nicht zu lange lagern. Und wer eine große Menge gekauft hat, der kann zum Beispiel bei Zitronen auch sie gleich auspressen und dann den Saft einfrieren. Dann entgeht man auch diesem Schimmelrisiko.
Ja, außerdem sollte man darauf achten, keine Ware zu kaufen, die so zu so riesigen Bergen aufgetürmt angeboten wird. Das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit von Druckstellen, ja, und die begünstigen wiederum die Bildung von Schimmel. Die Früchte also auch nicht unten, wenn du dann nach Hause trottest, in die Einkaufstasche packen und zu Hause am besten zack raus aus dem Netz und möglichst breit gefächert. Ne? Auslegen, auch nicht stapeln, wenn möglich in der Schale mit Löchern oder einem Korb, weil da die Luft gut zirkulieren kann, beugt auch der Schimmelbildung vor.
Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Mhm. Also nicht zu viele Früchte auf einmal kaufen, nicht in den Kühlschrank, nicht drücken, nicht quetschen und dann haben im Zweifelsfall alle länger was von ihren Mandarinen oder auch Orangen oder Clementinen.
Oder Zitronen, was auch immer.
Genau, Infos habt ihr bekommen dazu von Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova Update.
Und schwupps war auf einmal alles weg. In Nizza ist nach dem Sturm Adrian in dieser Woche aus einem sehr beliebten Kieselstrand ein Sandstrand geworden. Das ist wahrscheinlich erstmal nicht schlecht, aber es ist eben doch, ja, eher ungewöhnlich. Wobei man dazu sagen muss, es hat sowas Ähnliches schon mal gegeben im vergangenen Jahr und zwar auf einer irischen Insel. Also, wie kann das sein? Wo gehen die Kiesel hin und wo kommt der Sand her? Fragen, Fragen, Fragen und Antworten, Antworten, Antworten bekommen wir jetzt von Klaus Schwarzer von der Uni Kiel. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Schwarzer, Sie forschen ja unter anderem zu Küstenevolution und Küstenprozessen, sind also voll drin im Thema. Ist das jetzt, was in Nizza passiert ist, besonders ungewöhnlich oder wie schätzen Sie das ein?
Also ein wenig ungewöhnlich ist es schon, denn eigentlich ist es umgekehrt, dass aus einem Sandstrand ein Kiesstrand wird. Aber wir kennen sowas durchaus. Auch diese andere Version ist möglich, wenn Sie den Sand irgendwo herbekommen. Wenn man jetzt dieses Beispiel Nizza nimmt oder wenn Sie sich ein Video angesehen haben, dann werden Sie sehen, dass beim Sturm ja noch richtig Kiese auf die Straße geflogen sind. Da waren Sie also noch da.
Ja, genau, weil das so heftig war, ne?
Genau, weil es so heftig war und es waren sehr hohe Wellen, bis zu 10 Meter, wurde ja berichtet. Wenn solche Wellen schräg auf die Küste treffen, in einem bestimmten Winkel, dann kann es sein, dass Sand aus Nachbargebieten in diesen Bereich mit hinein transportiert wird. Und wenn dann die Wellen der Sturm langsam nachlässt, dann wird mit dem Nachlassen des Sturmes bereits aus dem Küstenvorfeld wieder Material auf die Küste transportiert. Und dann können Sie auch Sand dorthin transportieren, dort, wo vorher der Kies lag. Und dieser Sand deckt Ihnen dann den Kies zu. Und so sieht das ja in Nizza momentan auch aus.
Okay, das heißt, der Sand, der ist im Endeffekt irgendwo ein bisschen vorgelagert. Und durch die Heftigkeit der Bewegung des Wassers wird er dann quasi über die Kiesel gelegt.
Ja, der ist vorgelagert und der kommt in dem Fall nicht unmittelbar oder lag nicht unmittelbar vor der Küste, sondern er lag in Nachbarbereichen. Das kennen wir, wenn Wellen schräg auf die Küste zulaufen und nicht unbedingt parallel zur Küste auflaufen.
Was heißt dann Nachbarbereiche?
Das sind so Bereiche, die links und rechts liegen, die durchaus einige Kilometer entfernt sein können.
Ah, okay, alles klar. Wie lange dauert das denn dann, bis der Strand wieder so aussieht wie vorher oder bleibt das jetzt so?
Das ist jetzt bei Nizza etwas schwierig zu sagen, denn Sie brauchen ja wieder einen Wasserstand, der so hoch aufläuft, dass er den Sand überspülen kann. Das ist ja nicht an der Tagesordnung. Wir kennen das aber von anderen Stränden. Sowas kann regenerieren, also wenn wir genau das umgekehrt haben, dass wir Sand dass Sand wieder die Kiese überdeckt, dann dauert das nur wenige Tage dauern.
Okay, das sind wirklich interessante Phänomene. Ich habe mir da wirklich noch nie vorher Gedanken drüber gemacht. Gibt es denn auch irgendwie Folgen oder irgendwas, was ja vielleicht irgendwas ins Ungleichgewicht bringt? Also was bedeutet so ein abgetragener Strand für die Küste?
Naja, ein Strand, der abgetragen ist, man glaubt zunächst, dass er etwas mehr gefährdet ist. Wenn aber dieser Sand, der vorher an der Küste lag, weiter draußen liegt und damit den Meeresboden erhöht, was bewirkt, dass höhere Wellen bereits weiter draußen brechen, dann ist dieser Prozess als eine Art Selbstheilungskraft für die Küste zu verstehen. Denn dann in dem Moment kommen ja die hohen Wellen bei Sturm nicht mehr bis dicht an die Küste, weil sie weiter draußen brechen. Das heißt, was die Natur hier von ganz alleine macht, ist, sie schaufelt den Sand dorthin, wo er auch wirklich gebraucht wird.
Das ist ganz schön schlau von der Natur, oder?
Das ist wirklich sehr schlau, ja.
Okay. Ja, Herr Schwarzer, vielen Dank, dass Sie uns das mal in der Kürze erklärt haben. Tatsächlich ein interessantes Phänomen. Danke dafür und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja.
Klaus Schwarzer von der Uni Kiel forscht unter anderem zu Küstenevolution und Küstenprozessen und hat uns mal erklärt in Deutschlandfunk Nova, wie es eben sein kann, dass in Nizza aus einem Kieselstrand ein Sandstrand wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.